Macht Kunst dich glücklich?
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
Und Rahel Klein.
Ist diese Woche auch dabei und unser Gast ist der Chefreporter Kultur des Deutschlandradios, Stefan Goldorf. Hallo Stefan.
Hallo.
Tag. Hallo Stefan.
Tag. Das weißt du eben nicht, wenn du in ein Museum gehst, dann kennst du die Geschichte dieses Bildes nicht. Du kannst dich freuen, was für ein wunderbares Kunstwerk, aber du weißt eben nicht, was da noch mehr hintersteckt. Weil es um unglaublich viel Geld geht und ich glaube ja immer noch, dass der Kunstmarkt die reinste Form von Marktwirtschaft ist. Der Kunstmarkt behauptet für sich ein mittelalterliches Geschäftsgeheimnis. Ich bin im Moment total beglückt. Das war einfach total marktorientiert. Hat mir nie gefallen. Du warst am Abend vorher noch bei diesem offenbar tatsächlich todkranken Mann, hast dem ein Versprechen gegeben, ich kümmere mich drum.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Stefan, du berichtest seit, ja, irgendwas 30 Jahre plus minus aus der Kunstwelt. Jetzt könnte man meinen, das ist alles schillernd, Glitzerfassade. Du hast aber natürlich auch die anderen Seiten gesehen. Lass uns mal so anfangen. Welcher Moment, wenn du das sagen kannst, in all deinen Recherchen, hat dich ganz persönlich bis heute nicht wirklich losgelassen?
Das war eine Situation, die spielt in Bayern, die spielt am Starnberger See. Da gab es einen sehr alten Kunstsammler schon, Herrn Dittmeier, und der hatte mich seit langer Zeit gebeten, ihn nochmal zu besuchen. Er wollte mir was erzählen, er wollte mir die Geschichte seiner Sammlung erzählen und ich habe es nicht geschafft, es kam immer irgendwas dazwischen, ist ja von Köln aus auch nicht unbedingt vor der Haustür. Irgendwann bin ich dann hingefahren, habe ihn getroffen, er war tatsächlich schon so krank, dass er kaum mehr sprechen konnte, wir konnten uns nur so über Händedrücken, einmal ja, zweimal nein unterhalten. Und am Ende habe ich ihm dann versprochen, nachdem er mir gesagt hatte, sie können alle Unterlagen angucken und meine Tochter weiß Bescheid und so weiter, dass ich die Geschichte seiner Sammlung mal recherchieren und auch erzählen würde.
Und woher kanntest du ihn? Warst du ihm im Zuge deiner Recherchen immer wieder begegnet oder warum hat der dich angerufen und gesagt, Stefan, komm mal her?
Ich habe mal ein Buch geschrieben über diesen ganzen Komplex NS-Raubkunst. Also die Bilder, die vor allen Dingen jüdischen oder teiljüdischen Familien ab 1933 gestohlen, abgepresst, enteignet wurden. Und das hatte er offenbar gelesen und war der Meinung, okay, das ist jemand, der kann mir, das ist ja immer die Hoffnung dahinter, der kann mir vielleicht helfen, irgendwas zu finden oder wiederzubekommen.
Das heißt, auch bei ihm, bei seiner Sammlung, ging es um in der Nazi-Zeit geraubte Kunst. Oder wie kann man es sagen?
Ja, aber nicht nur das. Er hat es geschafft, ein paar Bilder in dieser Zeit vor den Nazis in Sicherheit zu bringen, wie er gedacht hat. Weil die Firma, die er hatte, eine Filiale in der Nähe von Prag hatte. Da waren dann aber nach 45 die Sozialisten in der Tschechoslowakei dran und die haben dann auch beschlagnahmt offenbar, was da zu finden war, Kisten voller Bilder. Und dann ist er irgendwann oder seine Familie irgendwann zurück nach Dresden, wo sie herkam. Das war dann aber DDR und da war dann das dritte Regime nach den Nazis, nach der Tschechoslowakei, da dann eben die SED in der DDR, die gesagt hat, ja, wir hätten dann gerne auch den Rest der Bilder noch. Und so ist er im Grunde genommen dreimal bestohlen worden.
Stefan Goldorf ist ganz offiziell damit beauftragt, hinter die Kulissen der Kunstwelt zu schauen. Denn er ist seit März 2023 Chefreporter Kultur für unsere beiden Schwesterprogramme Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und auch für uns Deutschlandfunk Nova. Das heißt, er kennt sich mit dem Kunstmarkt, mit Bildern und deren Geschichten besonders gut aus. Er hat auch etliche Bücher darüber geschrieben und er ist einer der Experten in Deutschland. Und wenn ihr euch wundert, dass wir diese Ausgabe zu zweit hosten, also Rahel und ich, dafür gibt es einen guten Grund. Und der hat wiederum auch was mit Stefan und diesen Fällen zu tun, die er eben kennt und recherchiert. Dazu kommen wir aber noch.
Jetzt kann ich mir vorstellen, du sitzt da. War es ein Sterbebett?
Es war
ein Krankenbett, was war das?
Es war letztlich das Krankenbett, aber es war, glaube ich, allen Beteiligten klar, er würde bald sterben. Mhm. Das war völlig logisch. Ich bin dann abends wieder zurückgefahren nach Köln, geht ja ganz schnell inzwischen mit dem Intercity, und bekam
die
morgens...
Die einen so.
In dem Fall war es so. Und bekam dann morgens ganz früh eine Nachricht per SMS, die ich auch nicht gelöscht habe. Lieber Herr Goldorf, Herr Dittmeier ist heute Nacht gestorben. Und ich bin so froh, dass Sie noch bei ihm waren. Ja. Und das ist natürlich ein Moment, also da spürst du wirklich so die volle Last einer Verantwortung auf deinen Schultern. Du warst am Abend vorher noch bei diesem offenbar tatsächlich todkranken Mann, hast dem ein Versprechen gegeben, ich kümmere mich drum. Und dann um es jetzt mal zu interpretieren, beruhigt ihn das offenbar so sehr, so hat es mir jedenfalls später seine Tochter gesagt, dass er loslassen konnte und gestorben ist.
Das ist aber dann auch tatsächlich ein Versprechen. Also ich stelle mir das so vor, man merkt, da liegt jemand in den letzten Zügen. Hm. Du sitzt da, dann ist ja die Tendenz vielleicht auch groß, jemanden einen unausgesprochenen Wunsch so zu erfüllen und so. Also was, wie seid ihr da auseinandergegangen? Was hast du in Anführungszeichen versprochen?
Ich habe das tatsächlich ernst gemeint. Also das war nicht, um diesen Mann zu beruhigen oder es jetzt mal noch ein bisschen dreister zu formulieren, um endlich mal keine Anfragen mehr zu bekommen, können Sie sich mal kümmern oder sowas. Das war es nicht. Nee, ich fand diese Geschichte wirklich erzählenswert, weil sie so besonders ist durch diese dreifache Enteignung, durch diesen dreifachen Diebstahl und weil sie so exemplarisch zeigt, verdammt nochmal, der Krieg ist jetzt Jahrzehnte her. Die Nazis gibt's Gott sei Dank nicht mehr seit Jahrzehnten. Und trotzdem.
Jedenfalls nicht mehr so flächendeckend.
Ja, es gibt jedenfalls die Alten nicht mehr. Und trotzdem gibt's da eben noch diese Menschen und diese Familien, die in einer Form immer noch leiden darunter, was damals geschehen ist. Und die eigentlich nur möchten, das ist eine Erfahrung, die ich in Gesprächen mit vielen anderen NS-Opfern gemacht habe, die eigentlich nur möchten, dass man um ihr Schicksal weiß. Also denen geht es gar nicht in erster Linie um ganz viel Kohle, sondern
das
um
heißt,
das Schicksal.
Bei der Geschichte, also es ist ein Kunstsammler, der sehr, sehr wertvolle Bilder gesammelt hat. Und diese Familie verliert während der Nazi-Zeit die Bilder und dann auch danach immer wieder, kämpft darum, diese Bilder wiederzubekommen. Das heißt, um jetzt auch mal in deinem Begriff zu bleiben, so Kunstberichterstattung und Kunstwelt, das ist dann, nennt man Restitution oder ist eine Restitutionsgeschichte.
Genau, und da gibt es eigentlich auch klare Regeln. Wenn sich solche Bilder heute in Museen befinden, dann haben die sich vor 25 Jahren, 1998, verpflichtet, wir suchen nach gerechten und fairen Lösungen für solche Bilder. Wir pfeifen jetzt mal drauf, dass alle juristischen Fristen eigentlich längst abgelaufen sind. Wir reden mit den Leuten.
Du meinst, dass wenn Familien damals durch die Nazis beispielsweise Kunst verloren haben und diese Kunst dann heute in Museen gelandet ist, dass Museen dann eigentlich verpflichtet sind, da nach gerechten und fairen Lösungen zu suchen.
Genau so ist es.
Mhm. Funktioniert das?
In vielen Fällen inzwischen schon, also jedenfalls, dass man miteinander spricht, aber die Bereitschaft, die Archive zu öffnen, ganz offen zu sagen, hier, schaut, was wir haben, schaut, was wir wissen, lasst uns das zur Grundlage für Gespräche machen, die ist vielfach noch nicht da und das zurückgeben. Und das haben wir auch im Fall Dittmeier gemerkt, das ist nach wie vor schwer. Ich meine, Museen haben kein Geld, die können nicht mal eben dann ein neues Bild von Schmidt-Rottluff oder von Ney oder von Ernst Ludwig Kirchner oder sowas kaufen, wenn sie eins abgeben müssen. Das ist dann einfach weg und das wollen viele nicht.
Kannst du das quantifizieren? Also ist das wahrscheinlich schwierig, aber kannst du sagen, ja, so eine komplexe Restitutionsgeschichte ist eher die Ausnahme, eher die Regel, kommt immer mal wieder vor. Weißt du, was ich meine? Um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie groß ist dieses Problem in dem gesamten Sektor? Das ist jetzt sehr abstrakt, aber um da mal so einen Grip drauf zu kriegen.
Also ich kann dir jetzt keine Zahl nennen, aber ich würde schon sagen, dass es in Deutschland, ich weiß im Moment von mindestens 50 Fällen, in denen Familien mit Museen darüber sprechen, müsstet ihr uns nicht eigentlich was zurückgeben. Mhm. International ist es noch mehr. Und das sind nur die Familien, die sich das muss man sich auch mal klar machen, die sich das leisten können, die eventuell einen Anwalt bezahlen können, die Zeit, die Manpower.
Das Wissen. Also du musst irgendwann ja auch mitkriegen,
auch das,
da ist was, ne?
Auch das, ja. Und da ist viel Scham im Spiel, also dass die Eltern oder die Großelterngeneration gar nicht sagen wollte. Das ist uns damals widerfahren. So sind wir damals jetzt einmal dieses böse Wort Opfer geworden. Und dann kriegt's halt erst die Enkelgeneration mit. Und wie gesagt, juristisch ist da nichts mehr zu wollen. Diese Bilder, das ist alles verjährt. Die Bilder sind, wie Juristen das nennen, ersessen. Also die gehören den Leuten, die sie heute haben. Und das ist eine ganz komplexe Gemengelage, wie es immer so schön heißt.
Gibt's einen sehr guten Hollywood-Film zu Die Frau in Gold, heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
Wo eine Frau darum kämpft, das Bild ihrer Tante wieder zu bekommen, ist ein Klimt, glaube ich. Ne?
Ein riesiges, tolles, goldenes Bild.
Ja, und sie zieht bis vor den obersten Gerichtshof in den USA, um dieses Bild wieder zu bekommen. Und dieser Film hat mich auch sehr beeindruckt, weil es zeigt, wie schwierig das bis heute ist für Familien, Gerechtigkeit zu erfahren.
Und das sind eben, ihr habt ja vorhin gefragt, nach dieser schönen Scheinwelt, nach dem Glitzer, nach dem Glamour und so weiter. Das weißt du eben nicht, wenn du in ein Museum gehst und siehst diesen Klimt da hängen. Dann kennst du die Geschichte dieses Bildes nicht. Du kannst dich freuen, was für ein wunderbares Kunstwerk, aber du weißt eben nicht, was da noch mehr hintersteckt.
Wo kommt der her? Wem hat der gehört?
Steht es dann zumindest auf den Tafeln daneben? Also verpflichten sich Museen mal zu sagen, da hängen ja häufig Informationen, aber die sind, subjektiver Eindruck von mir, oftmals eher spärlich. Man könnte ja auch sagen, man macht zumindest diese Geschichte, also ich mache mir zur Verantwortung, das aufzuarbeiten und es transparent nach außen zu tragen. Damit ist noch nichts geheilt, aber es ist zumindest mal ein, hey, wir kümmern uns. Ne?
Manche tun das inzwischen. Und das ist zum Beispiel so eine gerechte und faire Lösung, die sich manche Erbenfamilien auch wünschen. Mhm. Die sagen mir ganz offen, uns würde es reichen, das Bild kann gerne in dem Museum bleiben. Uns würde es reichen, wenn da eine kleine Tafel nebenhängt. Dieses Bild gehörte mal XY und mit dem ist das und das passiert. Nur in dem Augenblick, in dem das Museum das tut, anerkennt es auch, dass es da im Unrecht ist, dass es dieses Bild eigentlich gar nicht haben dürfte. Das heißt, das ist wirklich nur möglich, wenn man vorher auch eine Einigung erzielt hat. Sonst macht ein Museum das eher nicht.
Jetzt gibt es einen sehr, sehr bekannten Fall auch, wo es um Recht und Unrecht geht. Und der spielt vor einigen Jahren.
Dieser Fall beginnt im September 2010 im Zug von Zürich nach München. Darin sitzt ein älterer Mann. Dieser wird vom Zoll kontrolliert, weil man vermutet, er könnte Schwarzgeld dabei haben. Schließlich kommt er gerade aus der Schweiz. Und dieser Mann heißt Cornelius Gurlitt. Dieses Ereignis, diese Kontrolle, führt im Februar 2012 schließlich dazu, dass eine Wohnung in Schwabing durchsucht wird. Und dabei entdeckt man sehr viele Bilder. Das ist der sogenannte Schwabinger Kunstfund. Stefan, wenn wir auf den Gurlitt-Fall einmal gucken. Dein erster Gedanke, als du vom Schwabinger Kunstfund gehört hast, war welcher?
Das kann nicht alles NS-Raubkunst sein, wie es behauptet worden ist, sehr schnell in den Medien.
Ist das behauptet worden?
Das ist sehr schnell behauptet worden. Es gab die ersten Schlagzeilen, die Geschichte ist irgendwann an das Magazin Focus durchgestochen worden und da war dann von Hitlers Millionen, wenn nicht Milliardenschatz die Rede. Weil der Vater dieses Mannes, der Vater von Cornelius Gurlitt, Hildebrand hieß er, weil der Kunsthändler für die Nazis war. Der hat für die Nazis gearbeitet, der hat für die Kunstwerke verkauft, die aus Museen entfernt worden waren, weil sie nicht mehr in die Ideologie der Nazis passten. Der hat aber auch gekauft für Museen, die die Nazis gründen wollten. Und da war dann relativ schnell klar, wenn man bei dessen Sohn, 1500 Bilder waren es letztlich, findet, dann kann auch das nur NS-Raubkunst sein. Und mir war eigentlich relativ schnell klar, das muss irgendjemand mitbekommen haben. Das kann nicht sein. Der Vater war nach
aber dem... 1500 Bilder, also ich meine, die sind doch nicht einfach... Wisst ihr, wie ich meine? Die sind doch nicht einfach weg. Oder also das muss ja irgendwann aufgefallen sein, dass die fehlen oder so.
Du glaubst nicht, wie viele Bilder wirklich noch gesucht werden. Das sind Hunderte, das sind Tausende aus der Nazi-Zeit. Die sind einfach weg. Mhm. Da weiß keiner, es ist ein eigener Beruf inzwischen, Provenienzforscher. Also Menschen, die nach der Herkunft von Bildern suchen, weil eben so viel bislang einfach nur verschwunden ist.
Aber warum hast du dann direkt gedacht, das kann nicht alles NS-Raubkunst sein? Weil da würde man ja dann erstmal denken, ah ja,
erst
vielleicht
recht,
sind...
Ne? Genau.
Da sind ja offenbar jetzt einige.
Weil ich wusste, dass der Vater, Hildebrand Gurlitt, der NS-Kunsthändler, auch nach dem Krieg noch eine prominente Figur war. Der hatte den Kunstverein in Düsseldorf geleitet, der hatte große Ausstellungen organisiert, der hat Bundespräsident Heuss da empfangen, den Dichter Thomas Mann und. Irgendjemand hätte mal mitgekriegt, wenn da noch riesige Mengen NS-Raubkunst gewesen wären. Also der war so öffentlich, das hätte der nicht alles verstecken können.
Das heißt, du hattest damals schon eine Vermutung, dass dieser Verdacht, der ganz am Anfang aufgekommen ist, das wird ganz, ganz viel NS-Raubkunst sein, was da gefunden wurde. Das kann nicht unbedingt so stimmen. Dann ist ja eine Taskforce eingerichtet worden, die untersuchen sollte, wo kommen denn diese Bilder her, wem gehören die und wem müssen die vielleicht auch zurückgegeben worden. Was hat diese Taskforce dann gemacht?
Die hatten im Grunde genommen die Aufgabe, denn inzwischen war dann irgendwann Cornelius Gurlitt auch gestorben und hatte ein Testament hinterlassen, dass sein gesamter Nachlass ans Kunstmuseum Bern in der Schweiz gehen sollte. Und da hat diese Taskforce dann, beziehungsweise die politische Leitung dieser Taskforce, die war im Bundeskanzleramt angesetzt, die war im Bundeskanzleramt angesiedelt, da haben die relativ schnell begriffen, okay, dann können wir das ja jetzt eigentlich relativ fix nach Bern geben. Dann haben wir das Problem mit der NS-Raubkunst nicht mehr, die möglicherweise über Jahrzehnte unentdeckt in Deutschland war. Aber wir sollten wenigstens pro forma vorher mal noch diese Untersuchungen machen. Und dann haben die zu diesen Bildern geforscht und geforscht und geforscht, aber meiner Meinung nach nicht sorgfältig, denn die haben überhaupt nicht alles Material genutzt, das ihnen für diese Forschungen zur Verfügung gestanden hätte.
Was kam denn damals dabei raus? Also diese Taskforce sollte die Bilderherkunft erforschen. Was waren denn dann offizielle Ergebnisse?
Die haben so ein Ampelsystem eingeführt. Rot, oh hoppla, Raubkunst. Gelb, jedenfalls keine Beweise. Und grün, alles safe. Das waren zum Beispiel Bilder, die seit ganz, ganz langer Zeit schon in der Familie waren, wo man schon vor der NS-Zeit wusste, ist nicht geklaut. Die haben letztlich eine Handvoll Bilder als NS-Raubkunst identifiziert und den Rest auf Gelb gesetzt, bis auf die paar Grünen. Und
was natürlich auch einfach ist, ne? Weil du sagen kannst, auf Gelb kannst du es immer setzen, wenn du keine Antwort hast. Also, oder verstehe ich das falsch?
Ja. Und damit konnten sie es dann aber eben, also konnten sagen, wir haben jetzt ein paar Jahre geforscht und geguckt, was ist da, und jetzt geben wir es dann aber alles mal nach Bern und sind letztlich das Problem auch los. Was die nicht getan haben, es gab ganz, ganz viele Dokumente. Es sind nicht nur Bilder gefunden worden in diesem Schwabinger Kunstfund in der Sammlung Gohlitz, sondern Dokumente vom Vater, die bis in die NS-Zeit zurückreichen. Briefe waren dabei, Rechnungen, Korrespondenzen mit Kunsthändlerinnen und Kunsthändlern, Auktionskataloge. Das heißt, Hinweise auf ganz, ganz, ganz viele Bilder, die Familie Gohlitz mal gehabt hat, die aber jetzt in München, später gab es dann noch einen zweiten Fund in einem Haus der Familie in Salzburg, nicht gefunden worden sind. Und das hat die Taskforce auf politische Anordnung von oben einfach nicht zu interessieren gehabt.
Aber warum? Also
naja, es gibt da so formale Gründe, da gab es dann ja schon eine Erbschaft und das war dann nicht mehr unsere Zuständigkeit. Also auf alles zum Beispiel, was in diesem Haus in Salzburg gefunden worden ist, hat die Taskforce bewusst nicht reagiert. Das war nicht ihre Aufgabe. Die war gegründet worden, als man die Sachen in München gefunden hatte, und damit war dann auch abgegrenzt, das ist Forschungsauftrag, mehr aber nicht. Meine Vermutung, um Gottes Willen, da könnten ja noch mehr Informationen drinstecken, dann haben wir das ja noch länger alles an der Backe, also lassen wir das mal und geben es lieber schnell nach Bern.
Ist diese Intransparenz typisch für den Kunstmarkt oder ist das jetzt überinterpretiert?
Nein, das ist total, und da muss man auch nicht auf die NS-Raubkunst nur gucken. Also da können wir heute auf Auktionen gucken bei Christie's und Sotheby's, da können wir auf Informationen, die in Auktionskatalogen auch in deutschen Häusern stehen, beziehungsweise vor allen Dingen nicht stehen, gucken. Der Kunstmarkt behauptet für sich eigentlich ein mittelalterliches Geschäftsgeheimnis. Wir dürfen nie erzählen, wo wir Bilder herhaben, wir dürfen nie erzählen, wo die hingehen. Ich meine, wenn du dir einen VW Käfer kaufst, dann musst du einen Kfz-Brief vorlegen oder vorgelegt bekommen, wo haarklein aufgelistet wird, wer die Vorbesitzer waren, wo das alles war. Bei Kunstwerken steht manchmal, wenn du ein Bild von Max Liebermann in der Auktion findest, ein jüdischer Maler, der auch von vielen jüdischen Sammlerinnen und Sammlern gekauft wurde, dann steht da manchmal als erster Herkunftsnachweis Privatsammlung Nordrhein-Westfalen 1972.
Schön unspezifisch.
Genau. Und wenn man dann fragt bei dem Auktionshaus, ja und wo war es vorher? Ja, wissen wir nicht. Oder Archiv leider in den letzten Kriegswochen noch verbrannt und so weiter. Dieser Markt, der ist so intransparent wie nichts anderes.
Aber es schafft natürlich dadurch auch den Mythos, ne? Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Dieses, ne, wenn du das intransparent, wo kommt ein Werk her? Es taucht auf einmal auf. Und es schafft auch diese Mythenbildung, Narrative, tolle Geschichten, ne? Das ist natürlich besser als sagen, hier ist mein VW Käfer, drei Vorbesetzer, Ralf Klein.
Ich frage mich auch, wenn du sagst, der Kunstmarkt ist total intransparent. Warum ist der Kunstmarkt so intransparent?
Weil es um unglaublich viel Geld geht. Und ich glaube ja immer noch, dass der Kunstmarkt die reinste Form von Marktwirtschaft ist. Also wenn,
das glaubst du, ja?
Wenn du ein Bild hast und ich will es unbedingt haben und habe auch das Geld dafür, dann ist jeder Preis möglich. Dann geht es nicht um Gewicht.
Interessant.
Dann,
ist das ein Angebot? Lass uns da noch mal einen Moment bleiben.
Kannst mir ja gleich mal Angebote machen.
Dann, malst du auch?
Es geht nicht um Quadratzentimeter. Es geht nicht um Gewicht. Es geht einfach nur darum, ich will es unbedingt haben, mein Herz hängt dran und du hast den Van Gogh oder den Klimt oder den Monet.
Koldorf.
Oder den Rembrandt oder den Koldorf.
Oder die Klein.
Genau. Und alles andere ist Verhandlungssache. Und da stören natürlich so Geschichten wie, ja, es war allerdings dann irgendwie 1937 mal in einer jüdischen Familie in Frankfurt und es ist nicht so ganz klar, wie die das verloren hat und so weiter.
Weil es den Preis dann auch den Wert
drückt. Da wäre ich dann vielleicht nicht mehr bereit, jeden Preis für zu bezahlen.
Mhm. Wie korrupt ist denn der Kunstmarkt?
Korrupt ist natürlich ein hartes Wort, aber wenn wir mal bei dem Wort Intransparenz bleiben, es gab ja spektakuläre Geschichten in der letzten Zeit. Es gab einen großen Fälschungsskandal um einen Herrn namens Wolfgang Beltracchi. Der hat Konten gehabt in Andorra. Da kommt kein deutscher Fahnder hinterher. Nur aufgrund von Verdacht kannst du nicht mal eben eine Bank in Andorra filzen oder sowas. Also sagen wir mal so, es ist jedenfalls einer der Bereiche, bei denen Ermittler, mit denen ich regelmäßig spreche, mir sagen, das kommt für uns direkt hinter Drogenhandel und Menschenhandel.
Kam der Beltracchi nicht aus dem Rheinland?
Bei Aachen, glaube ich.
Der kam aus dem Rheinland, ja. Und lebt aber heute in der Schweiz und gar nicht mal schlecht. Die Schweiz hat eine ganz tolle Sache erfunden, die sogenannten Zollfreilager. Die gibt es in der Nähe von Schweizer Flughäfen, zum Beispiel in Basel, aber auch in Genf. Das sind im Grunde genommen riesige Hochsicherheitslagerhäuser, voll klimatisiert, in die kannst du deine Kunstwerke bringen, ohne Steuern, ohne Einfuhrsteuern dafür zu bezahlen. Und dann verhandeln Rahel und ich über ein Bild, das ich kaufen will. Und Rahel sagt mir dann, gut, Deal, machen wir so. Und das Bild liegt in Genf Cointreau in dem und dem Schließfach. Hier sind die Codes, hier ist meine Bescheinigung, dass es jetzt dir gehört.
Und es verlässt den Ort nicht, aber nur den Besitzer.
Ganz genau. Ganz
toll.
Genau.
Dann hast du in irgendeinem Fach in der Schweiz so
ein Klimt liegen.
Ja.
Und wir haben beide keine Steuern bezahlt. Perfekt. Weder eine Umsatzsteuer, noch eine Einfuhrsteuer, noch eine Ausfuhrsteuer.
Aber ist das fürs Ego genial. So super? Im Sinne von, ich habe irgendwo in einem Schließfach in Genf, also den kann ich nicht aufhängen, nix?
Na, du kannst ihn natürlich irgendwie. Das sind exterritoriale Gebiete. Das heißt, diese Gebiete gehören nicht zum Staatsgebiet der Schweiz. Hm. Der Schweizer Fiskus hat da auch keine Möglichkeit zuzugreifen. Nein, du findest natürlich Möglichkeiten, dieses Bild auch irgendwann wieder da rauszuholen. Ja. Klar.
Wenn wir schon über Schweiz und Geld reden, von welchen Größenordnungen reden wir denn hier? Du hast jetzt gerade gesagt, Ermittler sagen manchmal Menschenhandel, Drogen, Kunst kommt dann irgendwann danach. Aber kann man es irgendwie beziffern, wie groß dieser Markt ist?
Naja, es sind weltweit, es gibt jedes Jahr zu einer großen Messe, die immer stattfindet in Basel, gibt es einen Art Market Report. Mhm. Und da war zuletzt die Rede von 68 Milliarden weltweit.
US-Dollar.
Genau, das ist natürlich, wenn du es jetzt vergleichst mit Automobilindustrie oder IT oder sowas, ist es vergleichsweise wenig. Aber es sind keine Peanuts. Also es ist schon eine reelle Größe.
Und wer verdient da am meisten?
Naja, das ist der Handel. Also wenn ein Künstler ein Bild über eine Galerie verkauft, dann ist das in der Regel ein 50-50-Geschäft. Also ein großer Maler wie Jasper Jones oder David Hockney verkauft ein Bild über eine Galerie für 5 Millionen. Dann gehen in der Regel 2,5 Millionen davon an die Galerie für ein Bild. Große Künstler werden wahrscheinlich noch andere Verträge machen. Und bei den Auktionen ist es auch so. Also da gibt es den sogenannten Hammerpreis, also der Zuschlag. Mhm. Dieses Bild 2 Millionen zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Da muss dann aber nochmal der Käufer eine Provision ans Auktionshaus zahlen und der Verkäufer muss das auch tun. Also die verdienen sozusagen an der Maklertätigkeit.
Das heißt, es sind Auktionshäuser, es sind Galerien, es sind die Künstlerinnen, Künstler, sind dann aber auch natürlich Besitzer von Bildern, die Bilder dann wiederum in den Handel geben, die alle an diesem Markt halt viel Geld verdienen.
Ja, genau so ist es. Und die haben alle ein Interesse, dass möglichst nicht alle Behörden was davon erfahren.
Stefan, wir haben in jedem Deep Talk für unseren Gast immer eine kleine Überraschungsübung vor, eine Spontanitätsübung. Mm. Wenn das geht, versuche mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen.
Rahel aber nur wenn das geht.
Nur wenn das geht.
Nur wenn das
magst geht. Magst du das einfach vervollständigen, dann lernen wir dich noch besser kennen. Rahel fängt an.
Das Schlimmste an Wuppertal ist?
Das Wetter.
Das Wetter?
Ja. Muss ich das jetzt auch noch begründen?
Ja, sicher.
Wuppertal hat permanent Steigungsregen.
Was ist Steigungsregen?
Naja, rheinische Tiefebene, Köln-Düsseldorf und dann wird es langsam so ein bisschen bergig und da steigen die Wolken hoch und regnen dann, Wuppertal, erste große Stadt, regnen dann da ab.
Wusstest du, was Steigungsregen ist?
Soll ich jetzt ernsthaft oder erwünscht antworten?
Erwünscht.
Nee, wusste ich nicht. Stefans Heimatstadt auf jeden Fall.
Freut mich, dass ich das erklären konnte.
Stefan, dieses Bild hängt bei mir auf dem Klo.
Eine Zeichnung von einem Taz-Kartonisten namens Tom, ein Teufelchen in der Hölle.
Und auf dem Gäste-WC?
Das ist das Gäste-WC.
Da habe ich nicht mit gerechnet jetzt.
Ich auch nicht.
Wie groß ist diese Zeichnung?
Ungefähr DIN A4.
Wie wertvoll.
welches auch?
Kann ich nicht sagen, weil der eigentlich nicht gehandelt wird. War ein Geschenk für meine Frau.
Aus dem Zollfreilager?
Selbstverständlich. Psst.
Dieses Kunstwerk würde ich gern besitzen.
Eine schöne Rohrfederzeichnung von Van Gogh aus Südfrankreich, so 1888, 1889.
Weil?
Van Gogh einfach der Größte ist.
Ist Van Gogh für dich der Größte?
Absolut, absolut.
Warum?
Weil er vollkommen unabhängig von dem, was gefragt war, da sind wir wieder beim Markt, was der Markt wollte, sein eigenes Ding durchgezogen hat. Also dem war völlig egal, was andere gemacht haben. Wenn man sich anguckt, was in der Zeit, in der er gemalt hat, in Deutschland gemalt wurde, dann war das die Mühle am rauschenden Bach, klapper, klapper, alles ganz realistisch. Und er hat als einer der Ersten so gemalt, wie er die Welt gesehen hat.
Der überschätzteste Künstler, die überschätzteste Künstlerin ist
Damien Hirst, Jeff Koons, da fielen mir einige ein.
Einer davon hat, ist es von dem, dieser
Ballon,
Hund,
Ballon,
dieser Ballonhund.
Ja, ja, ja.
Guck mal, das kennen selbst wir.
Das kennen selbst wir.
Warum, warum ist das überschätzt? Das ist doch populär, kulturell angekommen, bunt ist auch schön.
Bunt gleich gut.
Ja.
Es gab mal
macht auch gute Laune.
Es gab mal eine Zeit, die sind in den 90ern und 2000ern groß geworden. Und da gab es eine Zeit, da musste man zu jeder Party in Manhattan musste man ein neues Bild an der Wand hängen haben.
Erzählst du da aus eigenen Erinnerungen?
Ja, aber wir wollten ja über Steuerfragen nicht sprechen. Und da, diesen Markt haben die bedient. Also ich sehe in diesen Bildern nichts Eigenes, keine eigenen Ideen. Das bringt die Kunstwelt überhaupt nicht weiter. Nee. Das war einfach total marktorientiert. Hat mir nie gefallen.
Jetzt bist du offiziell Chefreporter Kultur.
Hm.
Stand das damals unter Berufswunsch im Freundebuch?
Das wäre stabil, ne? Wenn man so mit 6 Jahren Chefreporter Kultur.
Und ich kann es auch hier nachweisen, ich habe es nochmal kurz dabei.
Hinschreiben würde.
Das wäre sehr geil.
Nee, stand's nicht. Journalist stand tatsächlich drin. Und
ja?
Dann war auch irgendwann klar, dass es so in Richtung Kunstgeschichte gehen sollte, weil ich gemerkt habe, von Wirtschaft habe ich relativ wenig Ahnung. Sport interessiert mich
so. Und du hast so schön gemalt auch.
Überhaupt nicht. Ja. Schön, dass wir beim Radio, sind und nichts zeigen können. Nee, Journalist stand drin und irgendwann war dann auch klar, dass es in Richtung Kunst und Kunstkritik gehen würde.
Wenn du auf den Satz bringen müsstest, was dich an dieser Kunstwelt bis heute reizt, du machst es ja jetzt schon ein bisschen länger. Das ist was?
Es ist ein total anderer Blick auf die Welt, den Künstlerinnen und Künstler mir geben. Also ich kann da wirklich aus den finanziellen, aus den sozialen und so weiter Problemen aussteigen und kann mir angucken, wie hat ein Künstler vor 100 Jahren, wie vor 50 Jahren, wie vor 2 Jahren die Welt gesehen? Kann mir das irgendwas geben? Bereichert mich das? Gibt mir das Impulse? Hilft mir das bei bestimmten Dingen einfach auch? Also anderer Blick auf die Welt.
Ist das bei Van Gogh so, dass Van Gogh dir auch wirklich persönlich irgendwie geholfen hat oder einen Blick auf die Welt erschlossen hat, den du vorher so nicht hattest, oder ist das jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen?
Ja, da war es eher ein bisschen andersrum. Ich war irgendwann mal mit einer Gemeindefreizeit in Südfrankreich, in Avignon, und habe gesehen, dass das da wirklich so aussieht, wie der gemalt hat. Mhm. Also, dass der Himmel wirklich so blau ist, dass die Sonne wirklich so knallt, dass die Getreidefelder wirklich so wogen und stehen und so weiter. Also, da war es eher die andere Faszination. Da habe ich eine Welt gesehen und habe gemerkt, wow, da gibt es einen Künstler, der hat die vor über 100 Jahren ganz großartig eingefangen.
Macht Kunst dich glücklich?
Ja, kann ich ein konkretes Beispiel geben. Ich war jetzt tatsächlich Ende August in einer Ausstellung in Düsseldorf. Ein jüdischer Maler, Chaim Soutine, 1943 in Paris gestorben. Ich kannte den schon, ich hatte aber immer nur einzelne Bilder gesehen in Ausstellungen. Und in Düsseldorf ist jetzt bis nächstes Jahr zum ersten Mal eine richtig große Retrospektive zu sehen. Mit Landschaften, mit Porträts, mit Stillleben und so weiter. Und da bin ich bin gestern wirklich auch zur Kuratorin gegangen und habe gesagt, ich bin im Moment total beglückt. Also das ist so schön, diese expressive, diese bunte Malerei, diesen Menschen, der einfach nur zeigen wollte, was er fühlt, wenn er bestimmte Dinge hat, das mal in einem großen Überblick zu sehen, da war ich richtig glücklich, ja.
Diese Begeisterung und diese Schattenseite hast du jetzt hörbar und erfahrbar gemacht in etwas, was morgen, was jetzt gerade veröffentlicht wird, und du hast uns davon schon eine erste Hörprobe mitgebracht und die hört sich so an.
Kunst ist ein internationales Geschäft.
500.000 Pounds.
Und wer das nötige Kleingeld hat, kann mitspielen.
At 550.000.
In der Welt der exklusiven Auktion.
650, there it is.
Aber geht in dieser Welt wirklich alles immer mit rechten Dingen zu?
Ich stelle erstmal die Frage.
Das ist Tatort Kunst. Wir sind Rahel Klein
und Stefan Koldehoff. Zusammen mit unserem Team decken wir auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht.
Das ist absolut schrecklich.
Wir versuchen herauszufinden, wem lange verschollene Bilder wirklich gehören.
Das war so eine unglaubliche Sammlung, von der niemand was wusste.
Und was Original und was Fälschung ist.
Also eins ist eine Kopie.
Dafür müssen wir sehr unbequeme Fragen stellen.
Und was jetzt?
Tatort Kunst. Wir geben Orientierung in einem sehr komplexen Universum und wissen immer, wo es lang geht.
Nee, du kannst jetzt hier links fahren.
Hier?
Ja. 5 exklusive Fälle. Aktuell, investigativ, rätselhaft.
Und da ist, simpel gesagt, vom Dinosaurier-Ei bis zur heutigen Zeit eigentlich alles dabei.
Ab dem 7. September exklusiv in der DLF-Audiothek.
Tatort Kunst. Ein Deutschlandfunk-Original.
Wie um alles in der Welt können wir herausfinden, was hier vor uns liegt?
Ah, ganz einfach. Abonnieren.
Congratulations, it's yours.
Da kam mir nicht nur eine Stimme bekannt vor. Das seid ihr beide.
Ja, das war jetzt, ist jetzt ein Plot-Twist. Ne?
Absolut. Rahel Klein und Stefan Koldorf.
Ja, wenn wir jetzt noch erzählen, dass auch Herr Preger dran beteiligt war, das müsst ihr jetzt mit euren
Hörerinnen
und Hörern
sagen,
klären.
Wir können das
also,
aufklären.
Die Fragen waren trotzdem alle natürlich interessiert an dich gestellt und du bist hier der Kunstexperte. Aber wir haben gemeinsam Tatort Kunst in den letzten Wochen, Monaten, fast einem Jahr.
Stefan Jahre.
Ja, Stefan Jahre. Stefan hat seine Schatztruhe eingepackt, ins Auto gehievt, so, ist dann hierher gefahren und hat die geöffnet und wir haben die Geschichten rausgenommen. Du hast es als Head-Autor und Regisseur alles betreut. Ich hoste mit Stefan zusammen und dabei rausgekommen ist Tatort Kunst. Warum braucht es einen Podcast über Tatort Kunst? Also ich find's gut, ne? Aber es war auch nicht meine Idee, es war deine Idee. Aber warum braucht es
das? Also Stefan, wir fanden es ganz okay, weil wir mit dran arbeiten konnten. Aber jetzt sag nochmal, warum braucht's das?
Nein, aber also man, davon ab, was das jetzt für ein, warum war nee, dir das wichtig?
Du kannst es da ganz toll erzählen. Also es gibt einfach Geschichten, die kannst du nicht im normalen Radioformat in 4 Minuten oder in 6 Minuten erzählen, wie das inzwischen so üblich ist. Zu zeigen, dass man diese Geschichten aus diesem Paralleluniversum, von dem ich vorhin gesprochen habe, ganz toll für ein Audio umsetzen kann, spannend erzählen kann, gemeinsam beim Erzählen entdecken kann, worum es geht. Das hat mich total gereizt und da war ich absolut froh, als das Haus, für das wir alle arbeiten, Deutschlandradio, Deutschlandfunk, die Möglichkeit eröffnet hat.
Das heißt aber, auch die Fälle, die wir vorhin schon mal angedeutet haben, die Sammlung Dittmeier, Gurlitt, das sind Tatorte,
ja,
wo du nochmal hinguckst.
Das sind welche, die wir besucht haben und über die wir gesprochen haben und das haben wir alles gemacht.
Und du hast für Tatort Kunst auch dein Versprechen dann eingelöst am
das
Sterbebett.
Vom Sterbebett.
Mhm. An Herrn Dittmeier.
Naja, das Versprechen war ja, die Geschichte zu erzählen und ich glaube, wir reden jetzt nicht drüber, zu welchen Ergebnissen wir da gekommen sind.
Nee, dafür.
Das machen wir jetzt nicht. Genau. Aber die Frage eben, eine Frage, die ich noch hätte, ist, ich bin ja jetzt nicht objektiv, aber kann man denn, du auch nicht, ja gut, das sind wir.
Keiner im Raum ist jetzt objektiv.
Trotzdem mal.
Egal. Kann man den Podcast auch hören, Tatort Kunst, wenn man sich nicht für Kunst interessiert? Warum sollte man das hören, wenn man nicht so ein Kunst-Nerd, Nerdomat ist wie du?
Weil,
bist du ja schon.
Weil dieses... Safe. Weil dieses Paralleluniversum, diese faszinierende, glitzernde und hinter den Kulissen manchmal doch so abgrundtief schattige Kunstwelt Teil unserer Gesellschaft ist. Das gehört wie Fußball-Bundesliga und ich weiß nicht was noch alles. Es gehört zu unserer Welt und da werden fette Geschäfte gemacht und da werden krumme Dinger gedreht und ich finde, dass man das wissen muss. Und wenn dann noch spannende True-Crime-Geschichten, wir haben ja nichts erfunden, das hat sich ja alles so ereignet, dahinter stecken, dann hat es ehrlich gesagt auch einen hohen Unterhaltungswert.
Sagt Tatort-Kunstkommissar Stefan Koldehoff
Tatort,
im Deep Talk.
Tatort Kunst. Wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Stefan Kohldorf, Rahel Klein hosten das Ganze ab 7. September exklusiv in der DLF Audiothek. Eine Woche später überall da, wo es Podcasts gibt. Und Stefan Kohldorf war, Rahel, bei uns zu Gast in diesem
Deep Talk. Vielen Dank, dass du da warst, Tatort-Kunstkommissar Stefan Kohldorf. TKKSK.
So ein Vergnügen. Hol schon mal den Wagen.
Wir sind Rahel Klein und Sven Preger. Das war der Deep Talk für diese Woche. Links auch zu Tatort Kunst packen wir in die Shownotes. Habt noch eine gute Zeit. Bis dann.
Viel Spaß beim Hören.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.